Hallo und guten Morgen an einem Sonntag. An einem Sonntag im Januar, am 11. Januar, um genau zu sein. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich, genauso wie ich mich darüber freue, dass sie dabei ist. Pfarrerin Christina Maria Bammel, guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke. Ich freue mich auch, hier zu sein. Und wir feiern Gottesdienst. Ja. Im Namen Gottes, Quelle unseres Lebens. Im Namen seines Sohnes, Halt und Hoffnung für uns. Und im Namen der Kraft des Geistes, uns zu erneuern. Amen.
Ich bin, das würde ich wirklich von mir behaupten, ein eher positiv gestimmter Mensch. Also eher positiv auf jeden Fall, häufig sogar sehr positiv gestimmt. Und trotzdem treibt mich dieser Jahresanfang irgendwie zurück unter die Bettdecke. Also zum Glück ist bei mir privat alles sehr gut verlaufen. Aber so viele Umstände drumherum, die ich doch echt erschreckend finde. Und ich frage mich wirklich, wie damit umgehen. Also weiter so positiv und optimistisch bleiben oder doch vielleicht auch eher ein bisschen ängstlich und pessimistisch werden oder realistisch und kann ich mich überhaupt entscheiden, wie ich mich fühle?
Nein, wenn ich mir vorstelle, dass mehrere tausend Entscheidungen es ja sind, die wir Tag für Tag treffen, ob jetzt bewusst oder unbewusst, dann denke ich schon, ja, es liegt viel, ganz bestimmt nicht alles, aber sehr viel an meiner persönlichen Entscheidungskraft. Heißt, ich kann mich auch entscheiden, der Zuversicht mehr Raum zu geben als der Lethargie, der Hoffnung mehr Raum zu geben als dem Jammern. Und damit will ich jetzt gar nicht kleinreden, was uns gerade alles bedrängt und was vielleicht auch echt Angst machen kann. Ich kann auch bestimmt nicht einfach nur so den Schalter umlegen und sagen, ab jetzt angstfrei. Aber im besten Fall wächst man da ja auch hinein. Aber wenn sich das verbindet mit dem Willen, den Fokus ein bisschen mehr auf die Dinge zu legen, die ich ändern, die ich verbessern, die ich leichter machen kann, dann sind wir eigentlich schon genau beim Wesentlichen.
Okay, also ich darf meinen Optimismus behalten.
Es heißt ja, dass das Immunsystem nicht nur eine körperliche Angelegenheit ist, sondern auch eine geistige, seelische Sache. Und das geistig-seelische Immunsystem auch gut in Übung zu halten und da immer wieder hineinzuwachsen in so eine Stärke. Und Sie sagen Optimismus. Ich sage, ja, ein gutes, stabiles, geistiges, seelisches Immunsystem. Und damit kommen wir gut in dieses Jahr.
Dann versuche ich mir das zu bewahren. Wie ist es eigentlich? Wir haben das jetzt beim Stromausfall wieder erlebt. Rückzugsorte oder Orte überhaupt und Menschen vor allem, an die man sich in einer Notlage wenden kann, sind so, so wichtig. Das ist jetzt auch nicht die große neue Erkenntnis, aber sie wird einem in so einer Extremsituation nochmal besonders bewusst. Wie ist es aber mit Gedanken? Also können Gedanken auch so etwas sein wie ein Rückzugsort oder wie ein Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin, ohne dass eine reale Person anwesend ist? Also können Gedanken so eine Kraft entfalten? Schon, oder? Also gerade wenn man an Kirche und an religiösen Glauben denkt?
Unbedingt. Ich glaube, das eigene Denken, meine inneren Herzenswelten, die können ja überlebensnotwendiger Raum sein, auch, Sie haben von Rückzug gesprochen, Rückzugsraum sein, wo ich mich berge, wo ich mich sortiere, wo ich mich, ja, schütze. Und dass die Gedanken das ermöglichen, weil sie frei sind, singt ja schon ein Lied, ne? Und die Gedanken sind frei, frei gegen mich manchmal auch verrückt machende und an vielen Teilen dieser Erde auch die Menschen verrückt machende, bedrängende Systeme und dann die Freiheit der Gedanken aufrechterhalten zu können und zu sagen, das kann mir niemand nehmen, die innere Freiheit, das eigene Denken und Träumen sich nicht verbieten zu lassen. Ich denke da jetzt gerade an die Menschen, die auf die Straße gehen am anderen Ende der Welt, im Iran etwa, um für Freiheit, für gleiche Rechte von Männern und Frauen ihren ganzen Mut einsetzen. Die tun das, weil sie ihre Gedanken nicht in den Kerker sperren lassen wollen und sich selbst erst recht nicht. Zurück nach Berlin. Wie oft fragen wir uns eigentlich auch im Nachhinein, war das dann nötig, so viel zu nörgeln, so viel zu jammern, immer nur die negativen Gedankenspiralen drehen zu lassen? Und dann sind die Dinge doch gegen alle Erwartungen ein Ticken besser gewesen. Und ich habe doch dann auch zu sehen, dass eben zwar nicht selbstverständlich ist, aber gerade ich mich auch von den positiven Dingen überraschen lassen kann. Und vielleicht unterbricht das dann auch mal so die eine oder andere negative Denkschleife und stellt mich dann auch wieder auf eine neue Weise ins Freie.
Ich finde das auf jeden Fall eine schöne Idee, dass Gedanken auch ein Rückzugsort sein können, in meinem eigenen Kopf sozusagen. Mhm. Wie kommen Sie als Pfarrerin und vermutlich dann auch andere Pfarrpersonen eigentlich damit klar, dass es nach dem großen Fest mit Weihnachten jetzt in den nächsten Wochen bis Ostern wohl eher erst einmal nicht mehr die große Sonntagsparty jedes Mal geben wird? Also ich meine jetzt gar nicht so sehr jetzt die Anzahl der Leute in der Kirche, sondern eher so dieses innere Gefühl, jetzt ist erstmal wieder gottesdienstlicher Alltag angesagt. Wie geht's Ihnen damit? Oder finden Sie das gar nicht so und bei Ihnen ist eigentlich das ganze Jahr über Party im Gottesdienst?
Das ganze Jahr bietet Möglichkeiten, sicherlich auch Höhepunkte zu setzen und zu feiern. Ich glaube, das eine ist, dass jetzt im Januar es nochmal so ein bisschen ein Nachleuchten gibt der Festzeit. Und ganz alltäglich, wenn ich abends nach Hause fahre oder jetzt eben langsam laufe über das Eis, da wo es eben ein bisschen ruckelig ist. Und dann komme ich an einer großen Kirche vorbei und da hängt der Herrnhuter Stern noch bis 2. Februar. Mhm, und das ist für mich so ein kleines Nachleuchten. Naja, und es liegt ein bisschen auch wieder so an der eigenen Einstellung und Haltung. Man kann aus dem Sonntag, fast aus jedem Sonntag ja ein Fest machen. Und das ist auch der Fall in der kirchlichen Tradition. Jeder Sonntag ist ein kleines Auferstehungsfest und jeder Sonntag ist anders, hat eine andere Farbe, das wissen Sie ja. Und das lässt sich gestalten. Das lässt sich mit Musik gestalten. Das tut sowieso gut mit Gewohnheiten, mit Ritualen in den Gemeinden. Und ich denke gerade in dem, was sich für viele jetzt auch in dieser winterlichen Durst- und Froststrecke nicht so wahnsinnig gut anfühlt, da kann es gut tun, dass man Gemeinschaft erlebt, dass man das mit guter Musik macht, eben auch gottesdienstlich und einmal dort auch Worte zu hören, die ich mir nicht gerade einfach immer alltäglich selber sage. Mhm. Es tut gut.
Worum geht es heute an diesem Sonntag? Welche markante Überschrift trägt der heutige Sonntag?
Tja, das ist der erste Sonntag nach dem Fest, das wir in der Christenheit am 6. Januar feiern. Schon mal gehört vielleicht, ne? Das Fest der Heiligen Drei Könige oder eben auch Fest der Erscheinung. In der evangelischen Kirche heißt der 6. Januar eben auch Epiphanias, kommt von Erscheinen. Es geht darum, dass Gott den Menschen durch seinen Sohn erschienen ist. Und Epiphanias ist eines der ältesten christlichen Feste. Ja, und nun ist es also der Sonntag nach diesem christlichen Fest. Ab heute, am ersten Sonntag nach dem Epiphanias, wird ein wichtiges Ereignis zwischen Johannes und Jesus und dem Himmel erzählt. Jesus wird getauft.
Ja, wenn jemand getauft wird, dann ist das auf jeden Fall keine Alltagsnormalität. Und darum wird es jetzt gehen in der Bibelstelle. Wo steht sie ganz genau?
Die steht im Matthäusevangelium und trägt uns also weit weg in den Süden, in eine Region an einen Fluss, den Jordan, ganz in der Nähe von Jericho, in eine andere Zeit. Eine Zeit, da kam Jesus aus Galiläa an den Jordan und traf dort Johannes. Und Johannes wollte Jesus zunächst nicht taufen und sagte: Ich brauche es, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er herauf aus dem Wasser und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren über sich kommt. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen.
Ah ja, sie werden so schnell groß. Sie werden so schnell groß. Also bei Jesus, der ist doch gerade erst geboren worden. Weihnachten ist noch nicht so lange her, beziehungsweise habe gerade ja schon gesagt, es ist immer noch Weihnachten. Und mit einmal ist er so groß, dass er da durch die Gegend wandert und am Jordan ankommt und getauft wird. Also das, okay, also ich merke schon bei den Bibelstellen, da hält man sich nicht so an einem alt und älter werden, wie wir es so kennen, sondern ja, da gibt es massive Zeitsprünge. Wie ist es eigentlich? Also man könnte ja auch denken, dass das Taufen überhaupt erst mit Jesus begonnen hat. Aber daran merke ich schon so, okay, nee, Taufen, dass Menschen getauft werden, das hat mit Jesus erstmal gar nichts zu tun. Ne? Also Menschen sind schon weit vor Jesus getauft worden.
Also Rituale mit Reinigungsrituale, die damit zu tun haben, dass ein äußeres Zeichen auch innerlich etwas bedeutet, das gibt es auch in der jüdischen Tradition schon bereits. Aber hier ist es ein, also wenn man so will, ein religiöses Novum, das sich hier entfaltet. Das eigentlich Interessante aber ist ja dabei, ist es, Sie sagen, naja, das sind ja komische Zeitsprünge. Ja, Aber hier ist es erzählt, weil es ein Opener gewissermaßen ist. Ne? Es ist ein Opener am Anfang eines Auftrags und hier wird der Auftrag auch nochmal besonders beschrieben aus dem, was dort sich ereignet über und mit und durch Jesus hindurch. Das gibt ihm auch nochmal so ein gewissermaßen den Startpunkt für das öffentliche Auftreten, für den Weg, den er geht auf dieser Erde.
Mhm.
Und was ich immer wieder faszinierend finde, es kommt ganz Gewöhnliches und etwas sehr Außergewöhnliches zusammen. Da ist ein Fluss, da ist Wasser, da ist der Himmel und dann öffnet sich der Himmel. Und dass in diesem Alltäglichen das Außergewöhnliche geschieht und daraus sich ein so großer Auftrag entwickelt. Mhm. Wir erfüllen die Gerechtigkeit, ne? Davon spricht Jesus. Also eine andere Welt ist möglich und dafür stehe ich ein. Mhm. Und deshalb werde ich auch am Ende des Evangeliums wird ja wieder vom Taufen gesprochen, mhm. dann werden die Jünger beauftragt zu taufen mhm. und in okay, alle ja. Welt zu gehen mhm. und sie tragen das weiter. Also das ist wie so eine große Klammer, so eigentlich großartig.
Mhm. Also Jesus wirkt auf mich sehr abgeklärt. Also so auch, so wie man sich Jesus häufig auch vorstellt, ich mir so, ja, der weiß immer schon alles, was passiert, so ein bisschen hellseherisch und so und sagt mhm. ihm auch hier, Johannes der Täufer heißt er ja auch so, sei mal nicht so zurückhaltend, sondern taufe mich jetzt, eigentlich wollte ja Johannes eben getauft ja,
genau,
werden und so,
genau.
Nein, taufe mich, also sehr, sehr abgeklärt, wusste Jesus, also es vielleicht auch doofe Frage, aber wusste Jesus, dass jetzt eine Taube runterkommt und dass sich der Himmel öffnet? Also
nein.
War ihm schon so
nein.
klar, also, was dann jetzt so passiert und dass jetzt so der große Auftrag kommt?
Also wir können uns wahrscheinlich nicht in die Psyche eines Mannes dieser Zeit versetzen. Ich glaube, interessanter ist es, sich in die Psyche dessen zu versetzen, der diese Geschichte erzählt. Warum will er uns das erzählen als eine gute Nachricht?
Mhm,
und da würde ich sagen, das Erste ist doch interessant, dass Johannes erstmal Hemmung hat und sagt, oh, das, da bin ich ein bisschen gehindert, das zu tun. Und Jesus setzt sich gewissermaßen durch mit einer gewissen, so wie sie es auch beschreiben, Unbeirrtheit. Mhm. Sagt, doch, jetzt lass es mal geschehen.
Selbstsicherheit.
Ja, eine gewisse Selbstsicherheit. Mhm. Also die Sache Jesu wird sich durchsetzen. Könnte man ja auch so lesen, dass Matthäus seiner Gemeinde sagen wollte, schaut mal, so hat das Jesus gemacht, die Sache Jesu wird sich durchsetzen, auch wenn da Menschen sagen, nee, eigentlich wage ich das nicht, eigentlich traue ich mich das nicht. Das finde ich das eine Interessante. Das andere ist, Matthäus sagt ja immer, siehe, wie eine Taube kam der Geist. Und er will nicht sagen, der Geist ist eine Taube. Nein, der Geist ist keine Taube. Aber die Bewegung, die Kraft, die in der Geistkraft steckt, dafür hat Matthäus ein Bild gesucht. Und wenn Sie die Tauben hier in der Stadt beobachten, wie die manchmal durch die Gegend zischen, wie sie sich auch annähern und wie sie ja auch was sehr, sehr Freies haben, so zwischen Himmel und Erde. Mhm. Dieses Bild hat Matthäus genommen. Deshalb hat er vorher gesagt, siehe.
Mhm.
Und dass sich der Himmel auftut, das ist kein Wetterphänomen, sondern Matthäus sagt seiner Gemeinde, es gibt Momente, mitten im Gewöhnlichen, da passiert das Außergewöhnliche und dann ist es so, wie wenn sich der Himmel öffnet und du weißt einfach, du weißt, du hörst, du spürst, du siehst. Und es ist nicht in rationale Erklärung zu fassen.
Ich würde jetzt ja gerne wissen, wie Jesus sich in dem Moment dann danach gefühlt hat, also ob er das auch so gespürt hat, wow, jetzt ist was Außergewöhnliches passiert und wie so im Positiven vom Blitz getroffen und jetzt ist er ein anderer, ein Veränderter und jetzt nimmt er diesen Auftrag wahr. Wie hat er sich selbst gefühlt? Wie geht's vielleicht auch weiter?
Ich würde davon ausgehen, dass sowas natürlich nicht ohne Spur bleibt an einem Menschen. Die Geschichte ist so ein bisschen auf dem Grat. Ja? Einerseits will sie sagen, das ist ein Mensch wie wir, wirklich ein Mensch. Und es ist doch wieder ein sehr besonderer Mensch, weil Gott durch diese Menschlichkeit gewissermaßen hindurchgeht. Und dafür braucht es Bilder. Und deshalb wurden die Bilder so beschrieben, wie sie da beschrieben worden sind.
Kriegen wir das alle so mit, wenn wir getauft werden? Oder müssen wir denken so, verflixt, also ich gehöre nicht zu den Auserwählten, bei mir hat sich kein Himmel geöffnet, keine Taube ist geflogen.
Das ist genau der Punkt. Jeder macht seine eigenen Glaubenserfahrungen. Ich glaube, es gibt nicht das genaue, fertige Muster. Unsere Glaubenserfahrungen sind uns auch manchmal selber ein Geheimnis. Und bei Ihnen ist es anders als bei mir. Ich muss natürlich nochmal sagen, meine Taufe habe ich nicht bewusst erlebt und trotzdem weiß ich, ich bin getauft. Ich habe etwas mit Jesus gemeinsam, auch wenn es völlig anders war bei mir, aber dass mir dieses Versprechen gegeben wird, ich bin da, du bist mein geliebtes Kind, komme, was da wolle, ich stehe neben dir und ich stehe hinter und vor dir, komme, was da wolle, was auch immer dich hindert. Und das ist etwas, was mir immer wieder aufscheint. Das sind keine großartigen Blitze, Stimmen, die zu mir sprechen, sondern das ist manchmal in den gewöhnlichen Dingen des Lebens das aufscheinende Außergewöhnliche.
Ja, das finde ich schön. Das finde ich schön, dass aus dem Alltäglichen auch etwas ganz Besonderes, ganz plötzlich vielleicht auch entstehen kann. Die Welt braucht gute Gedanken, die ein Zufluchtsort gerne auch mal sein können. Nicht um der Realität zu entfliehen, sondern um sich der Realität mit Zuversicht stellen zu können. Und ein Gebet, und eine Fürbitte ist ein Gebet, kann genau solche Gedanken in die Welt tragen.
Genau, das glaube ich auch. Gute Gedanken für andere Menschen können zu Gebetsanliegen werden. Das ist, verbinde ich mit der Fürbitte. Und deshalb bitte ich auch Gott, die Dunkelheit, die hat nicht das letzte Wort. Dafür bist du in die Welt gekommen. Du bist unser Licht und das Leuchten unserer Tage. Und deshalb lass unsere Dankbarkeit nachleuchten in dieser Stadt, in unserem Herzen. Die Dankbarkeit für alle, die geholfen und unterstützt haben in der vergangenen Woche, als es in dieser Stadt besonders darauf ankam. Danke für alle, die nicht vorbeigehen an denen, die frieren, die weinen oder übersehen werden. Die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort. Und darum, Gott, schenk Momente, wo uns der Himmel aufgeht. Schenk sie allen, die im Dunkeln sitzen oder die ein dunkles Herz haben. Und sende dein Licht, Gott, vertreib die Schatten der Traurigkeit. Sende dein Licht zu den Enttäuschten und Verzweifelten, die das neue Jahr mutlos und müde begonnen haben. Dein Licht kann die Schatten der Einsamkeit und auch des Ego-Wahns auflösen. Danke für allen Gemeinschaftssinn. Und sieh bitte auf alle, die ohne feste Adresse in dieser Stadt unterwegs sind und die nicht wissen, wohin. Steh auf und sei da, auch für die Geflüchteten, für die Ankommenden, an alle, die in Angst vor Abschiebung und Verfolgung leben. Du kommst und es wird hell. Dein Licht löst die Schatten auf. Danke. Amen.
Amen. Und wenn wir schon bei guten Gedanken sind, manche Gedanken sind so gut und so auf den Punkt formuliert, dass man sie immer wieder und immer wieder auch in gleicher Weise hören mag, weil sie einfach gut tun. Hier ist der Segen.
Gott segne dich. Gott segne dich und behüte dich. Gott lass das Angesicht leuchten, hell werden über dir. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und der ganzen Welt Frieden.
Amen. Ich musste mir das echt nochmal klar machen. Die zurückliegende Woche ist die erste komplette Woche des neuen Jahres gewesen. Und ich habe das Gefühl, ich bin schon wieder voll drin. Und ich habe so ein bisschen Angst vor der zweiten Woche. Nein, ich bin gespannt auf das, was das Jahr noch für uns, für mich bereithält. Erst letzten Donnerstag hat es die Nachricht gegeben, dass Bruno Mars, Sänger Bruno Mars, ein Konzert im Olympiastadion geben wird im Sommer. Ist es so ein Musikstil und ein Künstler, der auch Sie begeistert oder eher nicht?
Also es gibt Songs, die ich gerne mag und die machen mich ganz, ja, die machen mich so ein bisschen leichter, wenn ich sie höre, so Count
Stimmt,
on
hat,
Me.
Ja. Hat Leichtigkeit, ja.
Ne, das hat Leichtigkeit oder Marry You, das, also da muss man doch, da kriegt man doch ein Lächeln aufs Gesicht, oder? So jetzt mal spontan,
Absolut.
I think I'm gonna marry you. Also das mag ich und ich mag den Genre-Mix, aber nicht jeder Song hat jetzt wirklich so, dass es mich bei jedem Song vom
ist
Hocker
nicht
haut.
Ihr Top-Künstler.
Es ist jetzt nicht mein Top und ich lasse dann die Konzertkarten gerne den richtig leidenschaftlichen Fans.
Wo freuen Sie sich ansonsten in den nächsten Wochen?
Ja, Herr Wittke, schauen Sie aus dem Fenster. Es ist kalt, die Seen frieren zu. Ich hoffe, dass wir wirklich... Also ehrlich gesagt, ich hoffe, dass ich heute Nachmittag Eis laufen kann.
Ja?
Ja, ich bin aufgewachsen in einer kleinen Stadt in Thüringen. Da gab es eine Eisbahn und in den 80er Jahren, ich habe das geliebt. Und ich hoffe, dass das heute wenigstens mal eine Stunde dran sein kann. Ich bin so gespannt, wie das Eis ist.
Die Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr, die haben jetzt weggehört, geflissentlich, weil die immer davor warnen, nicht aufs Eis zu gehen. Und sie gehen bestimmt auch nicht auf den großen Wannsee rauf,
Nein.
sondern eher auf eine kleine Pfütze.
Ganz genau. Ja, ich suche die Pfütze. Ich suche die Pfütze.
Sehr gut. Also in diesem Sinne gleiten auch Sie gut hinein in und durch die nächste Woche.
Eine gute Woche für Sie.